Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Work Life Rebels. Heute habe ich Anna Lücke zu Gast. Hallo Anna.
Hallo Elisabeth.
Es freut mich sehr, dass du da bist, Anna. Wir kennen uns schon, kann man sagen, wirklich lange, denn wir haben zumindest zum Anfang der Karriere mal fast das Gleiche gemacht.
Genau.
Nämlich ein Kombinationsstudium Ingenieurwissenschaften, du Maschinenbau, ich E-Technik, du ein Jahr vor mir, aber bei Benteler.
Genau.
Das schweißt zusammen, ne? Da kann man sagen, wir kennen uns lange.
Du warst noch ein bisschen verrückter als ich. Ich habe nur Wirtschaftsingenieurwesen. Nur ist gut.
Stimmt, stimmt.
Elektrotechnik und ich, wir waren nie so richtig Freunde.
Das muss auch nicht sein. Das muss nicht sein.
Du hast das Schwierige.
Wir wollen nicht werten. Jeder hat das gemacht, was ihm Spaß macht.
Da hast du recht, da hast du recht.
Und
ist ein guter Ansatz schon.
Jetzt sind wir uns wieder über den Weg gelaufen, weil wir uns beide für das Thema Female Empowerment und Vereinbarkeit von Familie und Beruf begeistern. Denn du bist auch CEO und Founder von The Female Empowerment Company.
Ja.
Mein Vorschlag wäre, damit die Hörer eine Chance haben, dich schnell besser kennenzulernen, dass wir mit Rapid Fire Questions starten und du dann natürlich auch die Chance bekommst, dich nochmal ausführlich vorzustellen.
Sehr gerne.
Dann machen wir das doch gerne. Die erste Frage ist, was vereinbarst du in deinem Leben?
Ich vereinbare zwei Mädels, die sind 4 und 6, mit meiner Tätigkeit als Vollzeit-Selbstständige, als Inhaberin und Geschäftsführerin meiner Firma. Ich vereinbare unser Familienleben. Ich habe einen Hund, 2 Ponys, eine Katze. Ich lebe auf dem Land, ein großes Grundstück. Ich liebe auch unseren Garten. Also ich vereinbare ganz, ganz viel, von denen man manchmal gar nicht so glaubt, dass das alles vereinbar ist. Und ich liebe auch Brot backen und Kuchen backen und Plätzchen backen und ich lebe in verschiedenen
ganz viele Jobs
Welten.
Auf einmal.
Ja.
Bäcker, Gärtner, Bäuerin, Mutter, Selbstständige. Ich merke schon, da ist einiges los.
Ja, ja.
Die nächste spannende Frage, wie teilst du dir die Care-Arbeit?
Ja, das ist so. Mein Mann ist Feuerwehrbeamter. Das heißt, der hat alle 3 Tage 24 Stunden Dienst. Das heißt aber auch, dass er 48 Stunden immer frei hat, was bedeutet, dass wir ihn 2 Morgende nicht sehen. Also er ist meistens schon aus dem Haus, wenn wir aufstehen. Und er kommt auch erst wieder, wenn die Kinder in Schule und Kindergarten sind. Aber das bedeutet, an den anderen 2 Tagen ist er halt Vollzeit da. Macht auch hier viel. Wie gesagt, wir haben die Landwirtschaft im Nebenerwerb. Wir haben die Pferde. Da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Wir haben hier unser Haus komplett kernsaniert. Auch da hat er ganz viel selber gemacht. Aber es ist wirklich komplett, dass wir uns morgens angucken, was hast du heute vor, was habe ich heute vor und das dann aufteilen und er auch ganz, ganz viel Zeit mit den Kindern verbringt nachmittags, sie auch abholt vom Kindergarten oder von der Bushaltestelle in dem Fall jetzt mit der Schule. Das ist wirklich da insofern sehr gut aufgeteilt. Natürlich bedeutet das auch, dass wir immer 1,5 Tage ohne Papa sind. Mhm. Das wird manchmal sehr anstrengend. Aber dafür haben wir eben an den anderen 2 Nachmittagen oder Tagen sogar, weil er läuft ja auch hier tagsüber immer irgendwie dann um mich rum und wir sehen uns und wir trinken mal einen Kaffee, wir essen zusammen Mittagessen, wir kochen, wir sind immer irgendwie füreinander auch verfügbar. Ne? Das ist schon, glaube ich, ein bisschen anderes Familienmodell als Standard. Das Wort nutze ich nicht gerne, aber ich denke, die Hörer wissen, was ich damit meine.
Ja, es ist alles individuell und es geht in dem Podcast ja auch darum, die verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen, damit alle Hörer sich ihr individuelles Setup abgucken. Wenn du dich jetzt traust, eine Prozentzahl anzugeben, was würdest du sagen? Wie teilt ihr euch das?
Das ist schon, würde ich sagen, 70-30.
Mhm.
Ja, also das ganze Durchdenken, das ganze Management so der Termine und Co., das mache ich. Und dann ist es wirklich so ein Zuruf, übrigens heute ist Turnen, übrigens heute ist dies, heute ist das. Wir wollen nachher schwimmen gehen, kannst du bitte die Schwimmtasche packen? Ich habe damit mal gehadert eine Zeit und habe gedacht, das gibt's ja wohl nicht, ich bin hier für alles verantwortlich und habe das hinterfragt und habe geschaut und habe dann aber sehr, sehr viel auch über mich selbst lernen dürfen, dass es gewisse Dinge gibt, die ich nicht abgeben möchte, die ich nicht abgeben wollte. Ich habe durchaus gelernt, Verantwortung abzugeben und auch zu sagen, hey, und das machst du jetzt und das mache ich jetzt und es ist mir egal, wie du das machst, mach's einfach. Das war schon schwierig am Anfang. Ich muss aber auch einfach sagen, ich bin ein Typ, mache das einfach gerne. Das ist meine Natur, den Überblick zu behalten, Dinge zu managen, zu koordinieren. Und da habe ich erkannt, dass ich jetzt wirklich eher froh bin, dass er es einfach annimmt. Und dann, ne, wir gemeinsam die Dinge machen und ich auch wirklich es koordinieren darf in meinem Fall.
Ja. Mhm. Es wäre wenn das auch Spaß möglich. Macht.
Genau.
Ja, klar.
aber da appelliere ich wirklich an alle, sich da auch einfach mal selbst gut kennenzulernen und auch mutig sein, für sich einzufordern, Dinge abzugeben, Verantwortung abzugeben. Ja, weil da erlebe ich arbeite ja ganz viel mit Mamas, auch ganz häufig, dass es eben nicht immer so ist wie bei mir, dass ich sage, ey, ich mach's auch einfach voll gerne.
Ja.
Dieses Ganze im Kopf behalten und dieses Jonglieren, das gibt mir positive Energie. Aber das kann auch ganz schnell Grenzen haben. Ne? Also wenn das zu viel wird, ist es einfach nicht mehr gesund. Und da setze ich voll auf Selbstbewusstsein, im Sinne von sich, seiner Selbstbewusstsein. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Wo brauche ich Unterstützung? Es ist ganz oft auch ein Erlaubnisthema, Unterstützung, um Hilfe zu bitten oder auch Dinge machen zu lassen, wie andere sie denn dann machen würden. Schon ein bisschen ausgeschweift jetzt.
Ja. Das ist total okay. Es geht ja darum, was zu erfahren von dir. Vielleicht die nächste Frage, um noch so einen anderen Aspekt aufzudecken. Was gefällt dir denn an deinem Job am meisten?
Strategisch Dinge zu bewegen, Dinge zu verändern. Also meine Firma, die Female Empowerment Company, beschäftigt zum einen mit der Beratung von Unternehmen, die sagen, hey, ich will mehr Frauen in Fach und Führung, ich will eine bessere Vereinbarkeit. Ich bin in der männerdominierten Branche unterwegs, arbeite da aber überwiegend mit externen Partnern. Und ansonsten ist die zweite Säule das Coaching. Das Coaching von Frauen. Speziell im Moment baue ich einen Coaching-Bereich auf für Mütter, für Mamas, die eben sagen, hey, ich will beide Welten auf einem hohen Niveau vereinbaren. Es ist mir wichtig, Dinge voranzutreiben auf der Arbeit, ist mir wichtig, Verantwortung zu übernehmen, Sachen positiv zu gestalten, effizient und effektiv zu arbeiten. Aber es ist mir auch wichtig, für meine Kinder da zu sein, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Ich möchte nicht die komplette Care-Arbeit abzugeben, wie realistisch das heutzutage auch schon ist. Aber auch da habe ich schon ganz tolle Modelle kennengelernt und auch Frauen und Männer, die das gemeinsam umsetzen. Aber mir geht es wirklich darum, diese Zielgruppe zu unterstützen. In diesem Jonglieren von diesen ganzen Bällen da oben in der Luft, ja, das ist für mich ganz wichtig, weil der eigentliche Kern meiner Herzensmission sind eigentlich die Kinder und die Kinder zu stärken, zu gucken, wie schaffe ich es eigentlich, meine Kinder auch zu begleiten und denen Vorbild und Inspiration zu sein, dass die gewisse Glaubenssätze über sich selber, wie sie sind, wie sie zu sein haben, was andere über sie denken, wie wichtig es ist, dass andere über sie denken oder auch eben nicht, gar nicht erst aufbauen. Und ich habe damals eine Zeit lang vor einer Entscheidung gestanden, arbeite ich mit den Kindern selber oder möchte ich mit den Eltern arbeiten und habe einfach gemerkt, dass ich ganz viele Welten vereinbare, die eben für die Mamas ganz wertvoll sein können. Weil ich auch glaube, dass die Eltern, oder was heißt glauben, das muss ich nicht nur glauben, das bestätigt natürlich auch die Wissenschaft, die Eltern beeinflussen eben sehr stark, was die Kinder später über sich denken. Und das ist mir so wichtig. Ich glaube, da ist so viel Musik drin, da ist so viel, was wir auch positiv für unsere Kinder verändern können, indem wir unsere eigene Welt, unsere innere Welt mal in Frage stellen, auf den Kopf stellen und uns mal hinterfragen. Was habe ich eigentlich für einen Glauben über mich selber, über die Gesellschaft, über das, was richtig und falsch ist? Was habe ich für unbewusste Vorurteile? Das finde ich ganz wichtig, dass gerade Eltern sich darüber bewusst werden, um auch mal irgendwo einen Stopp zu machen und gewisse Dinge an ihre Kinder nicht mehr weiterzugeben. Und das ist wirklich meine Herzensmission und das treibt mich an mit meiner Arbeit und das dieses Gestalten drumherum, mit Leuten sprechen, sehen, wie Menschen sich weiterentwickeln, mehr Lebensfreude auch entwickeln, dadurch, dass gewisse Blockaden nicht mehr da sind. Das ist das, was ich am liebsten mache und was mich antreibt.
Eine Überzeugungstäterin über die Eltern für die Kinder.
Aha. Genau.
Sehr spannender Ansatz. Manchmal finde ich es lustig, erstmal, wenn es um gute Tipps geht, nach dem Schlechtesten zu fragen. Und zwar, was ist denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, Glück gehabt und habe gar nicht so schlechte Tipps bekommen. Ich bin aber auch für Tipps nicht so anfällig.
Auch gut.
Positiv wie negativ sein. Also ich habe wirklich auch über mich gelernt. Ich muss Erfahrung immer erstmal selber machen, um dann zu merken, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Also ich muss sagen, wirklich, bei uns war Vereinbarkeit immer wirklich gut möglich. Wir haben aber auch ein tolles Umfeld. Meine Eltern wohnen hier mit im Ort. Mein Bruder, meine Schwägerin wohnen neben uns. Man muss überall einmal eine Jacke anziehen, wo man hingeht. Das finde ich auch immer sehr wertvoll. Aber einen schlechten Tipp so gesehen habe ich eigentlich tatsächlich gar nicht bekommen. Also da muss ich lange drüber nachdenken.
Das ist doch schön.
Ja.
Denn es gibt ja doch irgendwie einen Haufen ungefragte Tipps, gerade so, wenn man die schwangere Kugel vor sich her schiebt. Und schön, wenn da keiner dabei war, der dir irgendwie noch so nachhängt.
Also ich nehme an, dass ich sie auch bekommen habe, aber die perlen eigentlich sehr an mir ab. Also dann rege ich mich vielleicht in dem Moment drüber auf und denke, oh Gott, wie kann man nur? Was ich viel beobachte bei meinen Kundinnen, bei einer Gruppe Kundinnen, die in einem Arbeitsumfeld sind, die dann plötzlich sehr in Watte gepackt werden. Du bist doch jetzt Mama, kümmere dich um deine Familie. Dieses Projekt geben wir dir besser nicht, denn das ist so unberechenbar, das ist so aufwendig, das ist so wichtig und du bist ja manchmal nicht da und so. Das sind so Dinge, wo ich sage, okay, da lerne ich viele kennen, die sagen, ich habe da ein schlechtes Gefühl mit. Ich denke zwar, ich könnte dafür dankbar sein, aber ich bin es nicht. Auch da, also das ist wirklich was, wo ich sage, ey, hört auf euch selber, wie ihr es fühlt und macht das und lasst euch nicht zu sehr von außen beeinflussen. Aber ich denke, das
ist... Ja, und für alle anderen, hört auf zu bevormunden, sondern fragt den die Betroffene, die ihr geht. Ne?
Da hast du recht, genau. Also,
jetzt kommt so die große Frage. Erzähl uns doch einfach noch mal ein bisschen mehr über dich, deinen beruflichen Werdegang. Wer bist du? Und was mich natürlich dann auch interessiert, wie bist du zu dem Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf gekommen?
Also wie du ja eben schon sagtest, duales Studium, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau. Und habe mich dann im Grunde so den klassischen Weg hochgearbeitet in der Firma. Habe heute im Nachhinein erkannt, mich hat ganz viel auch die Anerkennung von außen gesteuert. Dieses, oh, toll, und das als Frau, was heute übrigens echt ein Satz ist, der mich massiv triggert. Aber da kommen wir später nochmal zu.
Ja, bestimmt.
Aber das waren Dinge, wo ich gedacht habe, so, boah, ne? Also wenn ich irgendwem erzählt habe, ich mache ein duales Studium, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, das war schon mal was, wo viele wussten, oh, das ist schwierig, da gibt es eine hohe Durchfallquote. Das fand ich super. Das hat mich nur angespornt. Industriemechaniker-Ausbildung. Ganz ehrlich gesagt, bevor ich die angefangen habe, konnte ich noch nicht mal eine Glühbirne wechseln. Und auch das wurde tatsächlich dann auch in Frage. Ja, Anna, ist das für dich wirklich das Richtige? Also nicht in meinem engsten Umfeld, sondern dann von zum Beispiel anderen Schülern auf der Schule oder von dem Jahrgang über mir. Man musste sich ja dann schon in der 11, 12 so bewerben. Das willst du machen? Also da hat sich der und der beworben, der hat das auch nicht geschafft, vergiss es. So, und da habe ich nur gedacht, ja, also jetzt erst recht, ne? Jetzt im Nachhinein habe ich da ein Muster drin erkannt. Ich bereue trotzdem keinen Schritt. Es war die geilste Zeit meines Lebens, gerade das Studium, es war wunderbar. Ja, und dann habe ich tatsächlich nach dem Bachelor schon einen Einstieg in Vollzeit gemacht, obwohl das Programm ja eigentlich bis zum Master ging. Ich habe den Master dann auch nebenberuflich, aber an der Uni in dem gleichen Programm eben weitergemacht. Hatte da Gott sei Dank ganz viele nette Kolleginnen, also Kommilitoninnen und Kommilitonen, die mir da weitergeholfen haben, weil ich dann nämlich nicht mehr in der Uni anwesend war, nur noch die Klausuren geschrieben habe. Was dann dazu geführte, ungelogen, dass ich zweimal auch vor Klausuren andere fragen musste, wer jetzt gerade der Professor ist. gibt durchaus Menschen, die dieses Modell auch nicht so lustig fanden, weil das ja nicht der Sinn der Sache wäre. Aber gut, das Ergebnis hat für mich gezählt, dass ich diesen Master haben wollte, dass ich es einfach schaffen wollte. Das hatte auch geklappt. Ja, dann bin ich im Supply Chain Management gewesen, im Einkauf gewesen. Hab dann irgendwann meine erste Tochter bekommen. Nee, das war schon vor dem Einkauf, aber gut, ist nicht so relevant. Und habe dann in dem Zuge auch echt gemerkt, so irgendwas hat sich in mir verändert. Ich bin nicht mehr so gerne montags zur Arbeit gegangen wie vorher. Nicht, weil ich jetzt sagen würde, oh, ich wollte 100% zu Hause sein. Das war ein Jahr lang schön und danach, also so nach 7, 8 Monaten habe ich schon gedacht, ich hätte jetzt gerne mal für meinen Kopf irgendwie auch noch eine Herausforderung.
Ja, das kann sehr eintönig werden. Ne?
Ja.
Und es ist auf jeden Fall ein krasser Schock, so von 100% nur Beruf auf 100% nur Mutter zu fallen.
Ja. Also am Anfang war das wirklich schön, weil es auch in der Phase war, wo ich so beruflich echt so gedacht habe, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich noch machen will. Ich habe auch mal zwischendurch überlegt, einen Seiteneinstieg ins Lehramt zu machen. Habe sogar Urlaub genommen, um ein Praktikum an einem Gymnasium zu machen. Wirklich so ein kleiner Funfact über mich. Fand das auch wirklich richtig gut. Habe das total gerne gemacht. Hat aber insofern nicht geklappt, als dass ich auch gewisse Vorstellungen hatte, die man eben als Seiteneinsteiger dann nicht überall ja, erfüllt bekommen konnte, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ach nee, also wenn es nicht ein Perfect Match ist, dann mache ich es nicht, dann mache ich weiter. Und habe dann nach der Geburt meiner ersten Tochter mir selber ein Coaching gekauft, weil ich wirklich herausfinden wollte, wer bin ich eigentlich und was mache ich eigentlich? Was habe ich eigentlich für Stärken? Also ich konnte das gar nicht richtig sagen. Was sind meine Stärken? Was kann ich richtig gut? Was sind meine Talente? Ja. Ich war irgendwie so lost. Von außen war das teilweise schwer zu verstehen. Man sagt, ah, du hast doch einen super Job, du kommst hier gut an, du bist hier gut vernetzt, du machst gute Arbeit, du verdienst gutes Geld, man hört dir zu, bis in die Chefetagen, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, ja, ist alles schön und gut. Trotzdem, ich vermisse irgendwas, aber ich konnte auch nicht sagen, was. Und das war dann schon, das war mir auch ein bisschen unangenehm. Ne? Und ich hatte wirklich auch gute Chefs, die auch gesagt haben, ja, was willst du denn eigentlich? Ich so, ja, ich weiß es nicht. Also das fand ich ziemlich schockierend für mich selber, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt echt an einem Punkt bin, wo ich nicht weiß, was ich machen will, obwohl mir die luxuriöse Situation gegenübersteht, alles offen zu haben oder auch wirklich Menschen da zu haben, die sagen, ey, sag mir doch einfach, was willst du verändern, was willst du machen, ich helfe dir dabei. Ne? Und dann habe ich das Coaching gemacht über 3-4 Monate. Und habe dann mehr und mehr gemerkt, okay, was sind eigentlich so Glaubenssätze, die mich blockieren? Oder wo, dass ich eben wirklich sehr, sehr mein Leben danach auch gesteuert habe, wo man Anerkennung und Lob für bekommen hat. Wo einer gesagt hat, boah, das ist aber cool, das ist aber echt, ne? Machen mir bis heute Spaß, das zu hören. Ich glaube, das, ne, das ist einfach so.
Das geht
so.
Allen so, ja.
Aber ich habe echt, und dann habe auch geguckt, wo hat man das meiste, wo kann man Erfolg haben? Wo kann man viel Geld verdienen? Das war mir auch wichtig, ne? Und habe dann gemerkt, okay, meine Talente liegen total im zwischenmenschlichen Bereich. Thema Vereinbarkeit. Ich hatte schon immer ein großes Talent für Work-Life-Balance. Das wurde mir dann aufgespiegelt. Wenn ich dann mal so eine Rundfrage so, ey, was denkst du, was kann ich gut? Und dann kamen verschiedene Dinge, ne? Ganz viel meine Lebensfreude, Positivität, Problemlösungsfähigkeit, Menschen zusammenbringen, Empathie. Und dann kam immer noch so der Ansatz, und ich habe dich immer schon bewundert für deine Fähigkeit, pünktlich Feierabend zu machen. Und ich so, was? Und das kam wirklich so 3-4 Mal. Und ich war auch immer so, ja, du hast immer gesagt, Freitag um 1 macht jeder seins. Und ich so, okay, das war mir jetzt so nicht bewusst. Ich
habe auch klare Grenzen gesetzt, könnte man da jetzt positiv sagen.
Das scheint so. Ich war aber auch verfügbar, wenn es nötig war. Also da war ich dann da, da habe ich dann alles gegeben. Aber ich war jetzt auch niemand, der sich da hingesetzt hat und bis 4 Uhr gearbeitet hat, nur weil es die Uhrzeit sagt. Und ja, wenn ich gemerkt habe, das Projekt läuft, meine Arbeit läuft, die Ergebnisse stimmen und das Wetter ist schön, dann bin ich auch mal an den See gefahren. Und auf der anderen Seite konnte man sich auch jederzeit auf mich verlassen, wenn auch jetzt das Wetter schön gewesen wäre und es wäre einer gekommen und hätte gesagt, wir haben ein Problem, wir müssen das lösen. Dann hätte ich auch bis abends um 8 da gesessen. Ich habe auch mal um 10 am Schreibtisch gesessen, als ich keine, wobei jetzt tue ich es wieder, aber als ich keine Kinder hatte, wollte ich gerade sagen. Flexibilität und wirklich zu beurteilen, ist das, was ich hier gerade tue, effizient, effektiv, ist es nötig? Das konnte ich schon immer sehr gut. Mein Chef damals hat immer gesagt zu anderen, wenn du wissen willst, was du weglassen kannst, sprich mit Anna drüber.
Ja. Das ist ein Talent, ganz ehrlich. Ne? Effektivität, würde man dazu sagen.
Genau. Und ja, es ist schön, das heißt, auch, dass er es gesehen hat. Aber das ist auch für mich ein Ding, warum ich Vereinbarkeit immer schon gut konnte, weil ich wirklich sehr rational und sehr klar Grenzen setzen kann, schon immer konnte. Und immer der Meinung bin, es ist ein Geben und Nehmen auf einem ganz hohen Niveau, beides. Ne? Also wie gesagt, auch das Geben, aber auch zu sagen, hey, ich habe jetzt Thema XY, ich habe jetzt einen Termin mit meinen Kindern. Heute ist der Kindernachmittag, wie auch immer. Mhm. Klar, wenn die Welt untergeht, aber seien wir mal ehrlich, wie oft geht die Welt unter? Die geht nicht wöchentlich unter, es ist einfach.
Und vor allen Dingen nicht täglich. Ne? Also das,
nee, das schon mal gar nicht, ja.
Ja. Ja, also ich höre da so raus und du korrigierst mich, wenn ich dir Worte in den Mund lege, aber dass du eigentlich ein Talent für Vereinbarkeit schon immer hattest und für all die Dinge, die man dafür braucht und dazu gekommen bist, dich mit dem Thema zu beschäftigen, aus eben so einer Suche nach dir selbst heraus. Also
ja, das würde ich
wirklich
100%
ungewöhnlicher Weg dahin, aber toll, dass du das so mit uns teilst. Danke. Jetzt hast du schon den Weg ein bisschen beschrieben, was mich interessiert, auch weil es mir darum geht, dass wir hier über die echten Dinge sprechen und über das, was uns bewegt, sind die Themen. Was sind denn die Herausforderungen rund um Vereinbarkeit, die dich umtreiben, die dir schon begegnet sind?
Die begegnen mir und ich habe sie auch selber. Also ja, ich kann Vereinbarkeit gut und trotzdem sind irgendwann an einem Punkt in meinem Kopf auch mal alle Kugeln auf Rot. Ja? Und dann geht gar nichts mehr. Und dann vor allen Dingen an den Tagen, wo mein Mann dann auch arbeiten ist, wo ich alleine bin, wo ich vielleicht auch auf der Arbeit, ich meine jetzt als Selbstständige, du hast auch ganz neue Kategorien von Sorgen beruflicher Art. Ja. Mittlerweile bin ich ja eine Weile selbstständig. Ich bin seit knapp über 2 Jahren selbstständig und seit letztem Jahr Juli Vollzeit. Das erste Jahr war verdammt hart. Es war wirklich hart. Mhm. Es war nicht immer so, dass klar war, das mache ich nächsten Monat noch. Weil es auch manchmal so war, dass ich gesagt habe, okay, wo kommt denn jetzt im nächsten Monat das Geld her? Mhm. Und das sind Dinge, die beschäftigen einen einfach und die stressen einen. Die haben mich gestresst. Ich denke, sie würden jeden stressen, weiß ich aber nicht. Ich kann hier für mich sprechen. Es hat mich massiv gestresst. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, verdammt nochmal, was soll ich jetzt machen? Und das sind dann Momente, wo ich wirklich unausgeglichen war, wo ich mit meinen Kindern nicht mehr so umgehen konnte, wie ich eigentlich wollte, wo ich die auch mal angemeckert habe, wo ich dann plötzlich auch mal laut geworden bin. Das sind Dinge, ich glaube, das kennt jeder und in unterschiedlichem Ausmaß. Und mich, also für mich war es so, wenn ich richtig Stress hatte, war ich nicht mehr so, wie ich sein wollte. Und ich glaube, wenn man nicht als Mama es schafft, sich ganz viel sich seiner selbst zu bewusst zu sein und seine Glaubenssätze auf links zu drehen, dann ist man, ist keine empirische Studie, ist nur meine Schätzung, ich würde sagen, zu 80-90% des Tages ist man im Stressmodus. Da ist das Gehirn im Überlebensmodus. Je nachdem, was man für ein Setting hat zu Hause, aber die überwiegende Zahl der Mütter hat eben noch kein super Vereinbarkeitssetting, sondern ist alleine da, bis irgendwann um 5 Uhr mal einer nach Hause kommt.
Genau, und es fängt ja schon bei dem Thema Schlafmangel an. Also man geht schon mit -5 in den Tag und das dann kommen so ja die ganzen Trigger noch dazu.
Und das ist für mich der größte Stressor, der größte, ja, alleine dieser permanente Stress, den man einfach hat, dadurch, dass man für alles die Verantwortung übernimmt, dass man das auch möchte, dass man sich die Schuhe auch anzieht, dass man nicht nach Hilfe fragt, weil man dann vielleicht inkompetent rüberkommt, weil man dann vielleicht den Eindruck vermittelt, man hat es nicht drauf. Man kann sich ja auch extern Hilfe holen, in Form von Haushaltshilfen, dass man sich solche Dinge nicht erlaubt, weil man dann sagt, Mensch, das kostet auch wieder Geld. Und das kann ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen, aber wir gewinnen dadurch auch so viel selber wieder. Wir können auch dadurch mehr Geld verdienen, wenn wir es mal so sehen. Aber alleine, was das für unsere innere Welt bedeutet und für diese grünen Kügelchen im Kopf, die im Laufe des Tages immer roter werden und morgens schon rot sind. Wie gesagt, ich frage auch immer ganz gerne meine Kundin nach ihrem absoluten Horrortag. Und der beginnt immer mit, es war schon eine Scheißnacht.
Ja.
Oder am besten hat noch irgendjemand nachts Magen-Darm-Grippe gekriegt. Oder,
ja, das ist besonders schön.
Was auch immer. Und dann müssen wir alles jonglieren. Und das sind dann die schlimmsten Tage. Und dann ist auf der Arbeit am besten, geht dann auch dort noch was schief. Und dann fällt das Kartenhaus zusammen. Also es sind einfach so viele unvorhersehbare Dinge. Und deswegen glaube ich, dass wirklich sich seiner selbst bewusst zu sein, Techniken zu erlernen, wie man seine Resilienz steigert, wie man eben sich auch abtrennen kann von gesellschaftlichen Erwartungen. Oft sind es dann auch Dinge, die wir selbst von uns erwarten. Das ist für mich der absolute Gamechanger. Ansonsten sind wir wirklich, glaube ich, ganz, ganz viel in Rot unterwegs, nach wie vor.
Du machst da jetzt schon die wunderbare Überleitung. Also die große Herausforderung ist im Grunde, die Belastungen alle gleichzeitig zu jonglieren und dabei gut für sich selbst zu sorgen und eben dafür zu sorgen, auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wann bin ich im roten Bereich, aktiv gegenzusteuern, bevor es irgendwie explodiert und man es an den Kindern auslässt. Und was ich jetzt gerade schon so rausgehört habe, sind Themen wie an der eigenen Resilienz arbeiten. Da sind wir eigentlich schon beim Thema, was sind denn so die guten Tipps, die du einer Freundin mitgibst, die du vielleicht deinen Klientinnen mitgibst oder die du, das wäre so vielleicht das Optimum, gerne selbst vor 10 Jahren oder so bekommen hättest. Was würdest du heute deiner besten Freundin sagen? Was sind die besten Tipps rund um Vereinbarkeit?
Ja, also vor 10 Jahren, wobei bei mir müsste man dann jetzt 15 zurückgehen oder wann auch immer man seinen Partner kennenlernt. Das ist Tipp Nummer 1, also jeder, der da noch Spielraum hat. das ist damit steht und fällt so verdammt viel. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel. Mit dem Partner, mit den Gesprächen, auch bevor man Kinder bekommt. Was habe ich für Vorstellungen davon, von Familienleben? Was ist mir wichtig? Was ist dir wichtig? Da schon zu gucken, stimmt das überein? Oder mache ich dann aufgrund der rosa Wolken, auf denen ich gerade schwebe, faule Kompromisse und stehe dann am Ende da und denke, nee, so habe ich mir mein Leben gar nicht vorgestellt. Das gehört aber wirklich, da gehört auch dazu, sich über sich selbst, ich sage es immer wieder, es ist fast so mein Lieblingswort, sich über sich selbst zu werden. Weil sonst kann ich solche Gespräche gar nicht führen. Aber da muss man auch mal ehrlich sein, ich kenne wirklich noch keine Mama und auch keinen Papa, der nicht nachher, wenn er Kinder hat, sagt, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Oder...
Ja, das ist ganz normal.
Das ist so. Ich glaube, man kann es vorher gar nicht greifen. Auch wenn es ein und auch dieses, ist.
Ja, dieses, was das sagt an seiner jeder. Genau. Und ich glaube, jede Mutter, jeder Vater denkt vorher, ach ja, ne, warte mal ab, bei mir läuft das. Ganz normal, ganz normal. Eine Nachfrage dazu, weil ich finde das total wertvoll, dass du sagst, um die Gespräche zu führen, muss man sich gut selbst kennen. Jetzt hast du aber auch geteilt, dass das bei dir natürlich auch eine Reise war. Also gibt es nicht da auch so ein Zwischending, am Anfang schon mal über Dinge sprechen, die vielleicht noch nicht den ganz tiefen Tiefgang haben, aber sich für einen im Moment schon tief anfühlen, weil man noch nicht ganz am innersten Kern angekommen ist.
Man kann immer auf dem Bewusstseinsniveau, auch wenn es ein hochtrabendes Wort ist, also man kennt sich immer irgendwie, ne? Also vielleicht dann noch nicht in der tiefen Tiefe, weil wir sind eben so unterwegs, wir kennen unsere Schwächen besser als unsere Stärken. Aber nein, solche Gespräche sind immer wertvoll, egal wo man steht. Und man darf im Leben sich auch immer nochmal umentscheiden, nachjustieren. Es ist nie in Stein gemeißelt. Das ist nicht so, wie die 10 Gebote, die damals auf eine Steintafel gehauen wurde. Das ist einfach, so ist das Leben nicht. Und auch das darf man lernen und annehmen. Und auch das lernen wir jetzt eher nicht so. Als Kinder haben wir eher gelernt, wir müssen Dinge durchziehen. Und dann ist das so und man sollte sich nicht umentscheiden, etc. pp. Da mache ich schon wieder ein kleines Fass auf. Aber um mal hier zu bleiben, wirklich an kleine Themen, leichte Ratschläge, wie gesagt, Gespräche führen, zu überlegen, habe ich das Gefühl, der Partner, den ich da habe, ist offen für solche Themen und auch wirklich da zu schauen. Aber ganz konkret für die, die jetzt dann schon drin sind, der beste Tipp für den Alltag, ohne gleich alles auf links zu drehen und sich zu da oben im Unterbewusstsein rumzuwühlen, ist einfach, erlaubt euch Leichtigkeit. Erlaubt euch Leichtigkeit, erlaubt euch, wenn abends gar nichts mehr geht, zu McDonald's zu fahren. Ganz ehrlich, erlaubt es euch. Ihr macht es ja nicht jeden Tag. Erlaubt euch, das Tablet anzustellen mal. Ne? Das müsst ihr entscheiden. Und ihr lernt eure Kinder auch kennen und sehen, wie wirkt das auf die. Ja, es gibt bestimmt Kinder, wo es lieber nur 5 Minuten sind und andere, da merkst du nach 30 Minuten immer noch keine direkten negativen Konsequenzen. Erlaubt euch an diesen Tagen, wo gar nichts mehr geht, erlaubt euch unbedingt genau da Leichtigkeit. Ganz wichtig.
Und mit der guten Begründung, die du eben genannt hast. Denn man selbst ist der wichtigste Mensch im eigenen Leben, aber auch im Leben der Kinder. Denn wenn wir als Eltern nicht rein mit uns sind, gerade total neben der Spur, dann sind wir auch keine guten Eltern. Und mit der Begründung, finde ich, ist es dann auch leichter, so einen Tipp anzunehmen, zu sagen, es ist okay, wenn es heute Salz gibt und Fett. Dinge, die nicht im Elternratgeber stehen. Aber ich bin glücklich und die Kinder sind glücklich.
Ja, das ist viel wichtiger, wie gesagt. Und wir bewerten dann meistens leider immer den Moment. Aber wir dürfen mal ganz wohlwollend über einen Schnitt aus Wochen und Monaten schauen. Und es ist auch eine Spirale, die wir offen machen. Wenn wir uns Leichtigkeit erlauben, dann werden wir plötzlich netter. Und dann gelingen Dinge plötzlich leichter. Und dadurch holen wir uns wieder mehr Leichtigkeit rein. Aber leichter gesagt als getan, weil auch dieses Erlaubnis zu Leichtigkeit, das ist in unserem Unterbewusstsein ganz schön schwer dran zu kommen. Ne? Weil wir haben das Gefühl, wir werden von außen beurteilt. Wir beurteilen uns selber.
Werden wir auch.
Ist nicht nur ein Gefühl, werden wir auch.
Ja, ja.
Da hast du recht.
ich wollte nur, du hast schon eine gute Lotusschicht. Der ein oder andere baut noch dran. Ne? Also es ist keine gestörte Wahrnehmung. Wir werden total beurteilt. Aber wir müssen uns das nicht annehmen.
Das ist so. Ich meine, da kann jeder selber auch mal sich an die eigene Nase packen, wie gut oder schlecht wir darin sind. Also ich glaube, also es ist mutig, das auszusprechen. Aber ich bewerte auch. Wir haben alle unbewusste Vorurteile. Mhm. Ich habe letztens einen Artikel gelesen auf LinkedIn von Alena Brügger, die sagte, es ist eine Frau an ihr vorbeigefahren mit einem teuren Auto. Und sie hat sich selbst dabei erwischt, wie sie gesagt hat, oh, was macht wohl ihr Mann? Und sie ist ja wirklich im Female Empowerment-Bereich super aktiv. Und ich ja auch als Inhaberin der Female Empowerment Company und dachte nur so, oh, erwischt. Also jetzt ist es nicht mehr so, aber vor 2, 3, 4 Jahren habe ich das auch gedacht. Dachte, oh, was macht der Mann wohl? Und dann habe ich immer gedacht, Anna, ey, das willst du auch nicht, dass das einer über dich denkt, ne? Mein Auto ist auch nicht gerade das Schlechteste. Gut, eine Beule, aber aber wirklich, da habe ich mich richtig erwischt gefühlt. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, erwischen wir uns da alle irgendwo an einer Stelle. Und da sind wir wieder beim Bewusstsein, weil es ist normal. Wir sind nicht perfekt, wir sind alle nur Menschen und wir haben schlechte Tage. Wir haben Gedanken, die wir als schlecht bewerten dürfen, die aber wir sind, das ist so, wir sind Menschen. Herzlich willkommen in unserer Welt, ne? Genau. Und je mehr wir uns darüber bewusst werden, umso weniger bewerten wir dann auch plötzlich und umso weniger schlimm wird es auch, wenn wir sehen, was gesellschaftlich so geredet wird, was man so um sich rum hört.
Ja, genau. Also die Vorurteile, die sind ja auch lebensnotwendig. Schnelle Entscheidungen zu treffen kann in vielen Situationen unglaublich förderlich fürs Überleben sein. Wirklich förderlich. Ja. Im Straßenverkehr zum Beispiel. Aber auch, wenn wir an so diese Säbelzahntiger-Situation denken. Und trotzdem ist es ganz schwer, solche Schubladen dann loszuwerden. Und da hilft eben einfach dieses Pause machen, reflektieren. Und wer sich da noch tiefer mit beschäftigen möchte und auch rausfinden möchte, bin ich selbst voreingenommen? Da gibt es einen ziemlich tollen Test von der Harvard University, einen Touch-Test. Ja. Kann ich in den Shownotes verlinken. Ist unglaublich erhellend und einfach nur, um hier allen die Sorge zu nehmen, bei mir kommt raus, dass ich eine starke Korrelation von Männlichkeit und Erfolg habe. Will ich auch nicht haben, aber genau wie Anna gerade sagt,
habe ich auch. Da. Ich habe ihn auch gemacht.
Und es ist wichtig, sich dessen im Klaren zu sein, um dann eben einmal innezuhalten und zu sagen, nein, vielleicht hat die Frau mit dem Porsche den sich völlig selbst erarbeitet. Ja. Hör mal auf, hier so schnell in Schubladen zu denken. Aber es ist eben auch natürlich. Und da Verständnis dafür zu haben, auch für die Kollegen, denen das passiert, ist sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt haben wir von dir schon tolle Tipps gehört. Einmal das Thema früh mit dem Partner sprechen, dann eben auch durchaus niederschwellig erste Gespräche führen über, na, wie läuft das Familienmodell? Wie lief das bei dir zu Hause? Welche Vorbilder hast du? So im Freundeskreis findest du eigentlich, was findest du eigentlich schlecht? Das sind, glaube ich, so Gesprächsthemen, da findet jeder, auch wenn vielleicht die ganz tiefe Selbsterkenntnis noch nicht da ist, wirklich, wirklich viel, worüber es sich lohnt zu sprechen. Und was uns ja auch eben einmal tiefer in die Partnerschaft reinführt und auch tiefer in so dieses Thema, warum habe ich jetzt hier ein Störgefühl und in die Selbsterkenntnis. Und dann fand ich auch ganz wertvoll, dass du gesagt hast, es ist echt wichtig, sich selbst kennenzulernen. Das ist ja so der nächste, der zweite Schritt. Mhm. Eben über ein Coaching, einfach über Selbstreflexion, Trigger erkennen, über Wissen, hast du ja auch gesagt, wie wichtig du das findest, sich immer was anzueignen. Also zwei wirklich tolle Tipps. Ich bin jetzt noch so ein bisschen auf der Suche nach praktischen Tipps. Also vielleicht, wie organisierst du denn ganz konkret deinen Alltag, um alle deine Rollen und Aufgaben zu erfüllen?
Tatsächlich bin ich ein Organisationstalent ohne Organisation. Also ich möchte mal eine Lanze brechen für alle unordentlichen Menschen. Ich bin, das fand ich auch bei dir so spannend. Wir haben ja zwischendurch schon mal gegenseitig auf unsere Boards looken dürfen, beziehungsweise ich habe solche Boards eher weniger und habe dann, boah, krass, Elisabeth, Hut ab, richtig genial. Ich habe das nicht so, also ich nutze ganz viel meine Notizen auf Apple, wo ich einfach mal meine Gedanken reinschmeiße und irgendwie alle halbe Jahre mal gucke, was war da eigentlich noch Wertvolles drin. Ich bin wirklich so ein total ad hoc Mensch. Manchmal steht mir das auch im Weg. Also ich weiß auch ganz genau, wenn ich mal gewisse Dinge besser vorausplanen würde, sei es nur mal zu überlegen, was kochen wir morgen. Also ich überlege, wir eben erst passiert, 8:45, was machen wir heute eigentlich zu essen, sagt mein Mann so und ich so, ja, keine Ahnung, überleg du dir heute was. Und dann schlägt er was vor und ich so, nee, mag ich nicht, nee, ach, weißt du doch, mag ich nicht. Ach, nee, oh, nee. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich überleg's mir doch gleich. Da bin ich nämlich sehr eigen,
was das hier angeht. Ja, ganz normal. Wir hatten gestern kein Brot mehr. Ich habe eine Stunde vorm Abendessen den Lieferdienst bestellt.
Ja, ganz aber normal. Das ist doch gut. Das wäre hier nicht möglich. Ich wohne echt auf dem platten Land. Da kommt kein Lieferdienst mehr. Ach so, sehr gut. Aber, also tatsächlich, da habe ich nicht so wirklich gute Tipps, weil ich bin da, ich bin nicht organisiert. Ich bin echt nicht organisiert. Ich habe einen guten Terminkalender, das ist ein guter Tipp. Ein Familienkalender, das ist ein Tipp, der uns hier wirklich sehr, sehr hilft. Also mein Mann und ich haben einen Kalender zusammen, wo auch alle meine beruflichen Termine drinstehen. und eben auch seine. Was heißt seine? Seine sind sehr klar, 24 Stunden arbeiten, 48 Stunden frei. Also wir wissen theoretisch, wann er nächstes Jahr Weihnachten arbeiten muss. Also da gibt es auch nicht irgendwie verschiedene Dienstpläne. Ja, es gibt mal Urlaub, ja, es gibt zwischendurch mal eine 12-Stunden-Schicht, aber es gibt nicht hier, das wechselt jetzt mal eben. Da müsste er schon für versetzt werden in eine andere Schicht. Das hilft natürlich sehr, aber ansonsten, ja, dass einfach Abläufe irgendwie klar sind, was wer gerne macht, was wer, also hier ist ganz klar, ich gehe morgens mit den Kindern zur Bushaltestelle beziehungsweise fahre in den Kindergarten, weil ich es auch einfach total gerne mache. Er könnte das auch, aber ich mache es gerne. Also das gebe ich immer nur ab, wenn ich einen Termin habe.
Ja.
Und er geht in der Zeit mit dem Hund. So, ich komme wieder, ich halte am Stall an, ich kümmere mich um die... Das sind so Routinen, die einfach klar sind. Also wenn wir darüber jeden Tag reden müssten, das wäre, glaube ich, ein Genickbruch irgendwie. Aber selbst da passiert es mal, dass man irgendwie plötzlich, dass ich vergessen habe, am Stall anzuhalten. Und dann darf ich auch nicht lügen. Also meine Eltern kümmern sich ganz, ganz viel auch zum Beispiel um die Landwirtschaft, um die Pferde mit. Also ich weiß gar nicht, ob wir das alleine, all diese Bälle, die wir haben, schultern könnten. Also da sind wir auch
schon wieder. Aber guck mal, was da alles schon drin ist. Genau.
Ja.
Ein Familienkalender. Umfeld. Feste Routinen, die auch nicht umgeschmissen werden, einfach weil das natürlich auch sowohl im Kalender als auch im Kopf für Freiräume sorgt und wieder Leute um Hilfe bitten. Also das ist ja auch
das ist so.
Eines meiner Lieblingsthemen ist das Thema, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir alle in der Elternrolle unglaublich viel lernen. Und zwar wichtige Dinge, die wir auch in den Job übertragen können. Wie geht's dir damit? Was hast du als Mutter gelernt, was dir jetzt im Job hilft?
Also ich liebe das Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Ich finde es sehr schade, dass es immer noch von vielen belächelt wird oder als verwechselt wird mit Helikopterelternschaft und wie auch immer. Es sind auch unsere Bedürfnisse übrigens wichtig in der bedürfnisorientierten Erziehung.
Ja.
Sind die Bedürfnisse aller Menschen in dem System, in dem ich mich bewege gerade, die sind wichtig. Also auch meine als Mutter, mein Mann als Papa, die von wem auch immer, der gerade da drin ist, ne? Und es wird ja gerne so übersetzt, so nach dem Motto, die kümmern sich ja nur noch um sich selber. Nee. Mhm. Aber das ist eben auch so, weil wir da gar nicht so gelernt haben, ne, unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen. Heul mal nicht rum oder so, ne? Solche Sätze verbinde ich dann eher damit. Bedürfnisorientierung ist voll wertvoll, auch auf der Arbeit zu erkennen, was sind da gerade für Schwingungen in meinem Team, sei es, wenn ich Führungskraft bin, sei es, wenn ich Mitarbeiter bin. Ich merke immer, bin ich von überzeugt, als Mutter, als Papa, sehr viel schneller, was geht hier gerade ab? Ich, ganz ehrlich, wenn ich in der Lage bin, abends ein übermüdetes, dreijähriges Kind zu überreden, ohne autoritäre Erziehung oder Gewalt, sich die Zähne zu putzen und einen
tägliche
Schlafanzug anzuziehen und es schaffe, dass der nachher gesund, glücklich und schlafend im Bett liegt, dann habe ich eigentlich schon Orden verdient. Jeder, der das erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Also dann kann ich auch andere erwachsene Menschen ganz anders motivieren. Und dann lerne ich auch plötzlich, wo Grenzen sind, wo es eben so nicht geht. Was teilweise auf der Arbeit vielleicht gut funktioniert, gewisse Art von
Toxizität.
Ja, das ist das richtig, ne? Wo ich merke, also da spreche ich nicht von mir oder von dir, aber ich glaube, wir kennen sie alle, wo man da als Mitarbeiter sehr unglücklich ist und der Chef aber erstmal denkt, das muss hier so sein, ich führe mit harter Hand. Ich glaube, dass bei Kindern so ist, gut, je nachdem, mit was für einer Persönlichkeit sie auf die Welt kommen, viele passen sich auch schnell an, aber es gibt auch die anderen, die dann sehr rebellisch sind. Ich glaube, da lernen wir auch ganz, ganz viel dran. Ja. Wie geht's gerade meinen Kindern? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich, ohne jetzt alles wegzubügeln, ohne jede Herausforderung aus dem Weg zu räumen, meine ich gar nicht, aber wirklich, wie kann ich die unterstützen? Ich lerne einfach Menschen zu lesen und zu schauen, wie kommen wir von A nach B. Ja? Und ich habe noch was hinzu, ich bin noch nicht fertig. Effizienz und Effektivität.
Ja.
Also sei es drum, ich verstehe jeden, der gerne mal eine Kaffeepause macht, der gerne mal quatscht. Ich glaube, dass es auch Arbeitsinhalt ist. Ich habe das selber ganz viel gemacht und wir haben da als Abteilung sehr von profitiert auch, weil man da ganz viel mitbekommt. Aber Eltern, die zum Beispiel in Teilzeit arbeiten oder die, sei es Teilzeit oder nicht, wissen um 14.30 Uhr, um 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr, muss ich meine Kinder abholen. Die machen das nicht. Also finde ich manchmal, als ich gesagt, aus arbeitnehmenden Sicht ist das ungesund, wie Eltern zum Teil arbeiten, weil sie sich keine Pausen erlauben, weil sie teilweise nicht essen zwischendurch eine Pause oder sie essen am Computer, weil da muss noch gemacht werden und ich muss gleich gehen. Aus Arbeitgebersicht ist das eigentlich voll schlau, ja, weil ich habe keine Arbeitnehmer mehr da, die irgendwo auf dem Flur rumstehen, am Drucker ein Pläuschchen halten, was ich nicht negativ finde, möchte ich nochmal betonen, ich finde es krass, die 5-mal am Tag rausgehen, um zu rauchen. Also wie viel Pause machen Raucher? Das dürfen wir uns ja auch mal fragen. Ne? Mhm. Ich kenne Firmen, da müssen die Raucher ausstempeln. Aber darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Aber das sowas, das machen Eltern in der Regel nicht. Okay, ich habe diese Pflicht, ich muss mein Kind abholen. Ich will es auch hoffentlich abholen. Das ist einfach so ein hohes Maß an Effizienz, Effektivität, Teamführungsfähigkeit, die Fähigkeit von A nach B zu kommen auf eine sehr effiziente, effektive Weise. Es gibt Menschen, die haben das sicherlich auch so als Talent mit auf die Welt bekommen, aber als Eltern perfektionierst du das, wenn du sagst, du willst das alles jonglieren, du willst Verantwortung übernehmen, beruflich wie privat, musst du das können. Sonst drehst du durch.
Ja, bin ich total bei dir. Wir haben ganz viele Sachen gehört. Einmal das ganze Thema gewaltfreie Kommunikation. Das ist ja so vielleicht die Übersetzung von Bedürfnisorientierung in den Arbeitskontext. Das Thema Konflikte. Ne? Sehr viel mehr Konfliktpotenziale im Privatleben. Damit mehr Chancen, das zu trainieren und zu üben, als es eben in der Arbeit wäre. Effizienz, Effektivität, gute Fähigkeit zu priorisieren, gute Kommunikationsfähigkeit. Wirklich schön. Jetzt, Anna, ist es an der Zeit, dass die Hörer des Podcastes dir auch ein bisschen helfen. Was könnten denn die Hörer des Podcasts für dich tun? Brauchst du für irgendwas Feedback? Wünschst du dir irgendwas? Deine Bühne.
Ich freue mich immer über gute Gespräche mit Mamas, die sagen, hey, ich will alles vereinbaren. Ich will für meine Kinder da sein, ich will im Beruf was bewegen, ich will Dinge gestalten, aber ich habe Herausforderungen A, B, C. Also das ist, ich liebe solche Gespräche, um einfach auch noch mehr kennenzulernen, was bewegt die Mamas. Ich will da gar keinen ausschließen, aber das ist eben meine Zielgruppe, ja. Mütter, ich liebe es, mit Müttern zu arbeiten und es ist super wichtig für mich, immer mehr Mütter kennenzulernen, die genau da sich finden. Ich glaube, wer sich jetzt angesprochen fühlt, fühlt vielleicht auch, dass er selber gar nicht so viele kennt, die so sind wie er selber oder sie selbst. Ja? Dass man sich da so ein bisschen alleine fühlt. Dafür auch gerne der Hinweis, ich baue da gerade ein Netzwerk auf. Ich möchte das aber, also wer sich da angesprochen fühlt, sehr gerne. Aber grundsätzlich, ich liebe diese Gespräche. Also wer da bereit ist, ich führe nach wie vor immer noch Zielgruppeninterviews. Man lernt nie aus, andere Menschen kennenzulernen und da wirklich zu sagen, hey, lass uns mal ins Gespräch kommen. Wie geht's dir damit? Was hast du auch für Tipps für andere? Und ein ganz großer anderer Punkt, wenn du einen Arbeitgeber hast und einen Job hast, wo du sagst, ey, das ist echt Vereinbarkeit at its best, dann auch gerne. Sowas sammle ich auch, weil ich eigentlich zum Ziel habe, auch das in meinem Netzwerk wirklich präsent zu halten, vorzustellen, zu vernetzen, Menschen, ja, Mütter auch in die Firmen zu bringen, die sie auch wertschätzen, die das auch wertschätzen, wo man dann eben auch wirklich noch zufriedener und glücklicher werden kann. Weil berufliche Unzufriedenheit ist Mütter für alle Menschen, aber Mamas gestehen sich das schneller ein, weil man hat plötzlich Kinder, man hat plötzlich nochmal irgendwie einen anderen Antrieb und dann denkt man sich, bis zur Rente so weitermachen will ich eigentlich. Und also auch berufliche Unzufriedenheit ist ein großes Thema, aber auch weil Vereinbarkeit heute für Deutschland gesprochen einfach noch nicht leicht ist. Ich glaube, wir verändern da gerade viel. Ich glaube aber auch, davon werden erst unsere Kinder profitieren oder die jetzt gerade eben jung sind. Wir selber müssen wirklich schauen, wie wir unser eigenes System verändern können. Mhm. Und je mehr Leute das machen, umso mehr verändern wir am Ende das ganze System. Da bin ich auch von
überzeugt. Ah, und da ist schon wieder ein Tipp drin. Mutig sein, den eigenen Weg gestalten. Aber den lebe ich auch total. Da bin ich totaler Fan. Ja, super. Dann packen wir deine Social-Kontakte und sonstigen Daten einfach mit in die Shownotes, damit sich die Hörer bei dir melden können, um mit dir Zielgruppeninterviews zu führen oder von tollen Best Practices in Unternehmen rund um Vereinbarkeit zu berichten.
Super.
Anna, jetzt sind wir schon fast am Ende des thematischen Interviews. Am Schluss stelle ich immer die Frage, was ich denn vergessen habe. Gibt es eine Frage, die du vermisst hast? Gibt es eine Botschaft, die du noch senden möchtest?
Nee, also ich glaube, die Fragen, also die haben mir so gut gefallen, ich konnte meine Botschaft immer wieder platzieren. Ja, nämlich wirklich meine Mission, Mamas dazu zu befähigen, ihr eigenes System zu verändern. Ja, und erstmal in dem System, in dem sie sind, auch beruflich, aber auch irgendwann Für viele ist es auch eine Frage, wann ist es eine Frage zu gehen, wann ist es eine Frage, mich weiterzuentwickeln, vielleicht woanders hinzugehen. Aber da wirklich zu schauen, wie kann ich mein System, in dem ich jetzt bin, verändern? Und wenn ich da an Grenzen stoße, auch wirklich mutig zu sein, neue Systeme zu erkunden. Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und das Blöde ist, hinter der Komfortzone ist immer erstmal die Angstzone. Egal, was wir machen, wenn wir wachsen, wir haben immer erstmal Angst, wenn wir was Neues machen. Wir haben Angst davor, unsere Sicherheit zu verlieren. Wir haben Angst davor, unser Netzwerk zu verlieren. Wir haben Angst davor, einen falschen Schritt zu machen. Egal, was wir Neues machen, wenn wir aus unserer Komfortzone gehen, gibt es ein schönes Schaubild. In der Mitte der Kreis Komfortzone, außenrum komplett Angstzone. Um die Angstzone drumherum ist erst die Wachstums- und Lernzone. Da erst. Und je öfter wir durch die Angstzone durchstoßen, umso größer wird unsere Komfortzone. Gerne mal reflektieren, welche Entscheidungen in unserem Leben richtig gut für uns waren und wie scheißenschwer die vielleicht sogar gewesen vorher, um mutig zu sein für neue Entscheidungen.
Dann würde ich jetzt gerne zu einem Spiel kommen, und zwar zum Phrasenverdrescher. Eines meiner Lieblingsspiele, denn es gibt sie ja einfach, diese Bemerkungen, die uns triggern, und wir ertappen uns häufig dabei, dass wir dann denken, oh Mist, jetzt hätte ich irgendwie eine schlagfertige Antwort, aber das war vor 3 Stunden. Mhm. Und das möchten wir mit diesem Podcast auch ein bisschen aus der Welt räumen, schlagfertige Antworten liefern und diese Floskeln, die man mal so eben irgendwie sagt, auch ein bisschen mit Hintergründen versehen, sodass vielleicht nicht mehr ganz so viele Leute diese Floskeln einfach so raushauen. Mhm. Was hast du denn mitgebracht? Was triggert dich?
Ja, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, der Satz, und das als Frau.
Ja. Und ich immer denke so, oder und das als Mutter, ne? Nochmal krasser.
Das auch, sogar ganz speziell. Das triggert mich. Mich triggert auch, dass es mich selbst beeinflusst hat. Ja, also ich fand das positiv mal eine Zeit lang, das zu hören, weil das ja eine besondere Leistungsanerkennung ist quasi. Aber es ist so eine Herabwertung auch, ja? Also so eine Bewertung, das als Frau, das als Mutter. Entschuldigung, also Frauen sind gleichwertige Menschen wie Männer. Wobei, da gab es ja letztlich die Tara Louise Witwer, der folge ich auch, die hat jetzt Taschen drucken lassen. Frauen sind auch Menschen, weil es gab eine Serie, die ich leider noch nicht gut kenne, wo man sich auf Kompromisse einigt als Team bei gewissen Aussagen. Mhm. Und sie hat dann irgendwann vorgeschlagen, okay, ich möchte den Kompromiss vorschlagen, Frauen sind Menschen. Und im anderen Team sind 2, eine davon sogar eine Frau, nicht nach vorne gegangen, haben sich nicht auf den Kompromiss eingelassen. Und ich habe gedacht, was? Also, dass es so tief geht, hätte ich auch nicht gedacht. Muss ich aber sagen, kenne ich noch nicht im Detail, werde ich mir aber nachher unbedingt mal angucken, weil mich das so neugierig gemacht hat. Aber und das als Mutter und das als Frau, lasst euch davon bloß nicht beeinflussen. Das ist Blödsinn.
Also, da ist ein riesen Gender-Stereotyp am Werk. Ne? Also es ist leider so, deswegen gibt es diese Rückmeldungen natürlich, dass Frauen weniger mit Erfolg verknüpft werden als Männer. Also es ist so, dass Männer eben auch immer noch häufig für ihr Potenzial befördert werden, Frauen für ihre gezeigte Leistung. All das hängt damit zusammen, dass Frauen grundsätzlich als weniger kompetent wahrgenommen werden, gerade eben in diesem Business-Kontext. Und aus dieser Haltung her, die total belegbar ist, da gibt es ja auch die Forschungen von Goldin dazu, die wirklich Weltbewegendes geleistet hat und den Nobelpreis total verdient hat, aber die hat das total erforscht, dass es eine starke Korrelation der Wahrnehmung gibt zwischen Erfolg und Männlichkeit. Und daher kommen diese Nachsätze und das als Frau überhaupt nicht böse gemeint, sondern derjenige hat einfach eine starke, verzerrte Rollenwahrnehmung und eben ein unconscious bias, ein unbewusstes Vorurteil. Ja. Deswegen herzliche Einladung an alle, die sowas schon mal gesagt haben, sich mal zu hinterfragen. Aber was könnte man denn sagen? Oder was hast du schon mal gesagt, wenn dir das jemand so gesagt hat?
Also in letzter Zeit ist mir das nicht mehr passiert. Seitdem ich auch sagen würde, du darfst dich da gerne mal hinterfragen. So richtig eine schlagfertige Antwort dazu fällt mir heutzutage jetzt gerade gar nicht ad hoc ein. Damals aber, wie gesagt, fand ich das positiv zu hören. Deswegen habe ich da auch nichts, das habe ich gar nicht hinterfragt. Ich so, ja, genau.
Yay. Cool, ja, selbst die Wahrnehmung.
Drauf, ja? Genau.
Also, du hattest einfach auch selbst die Wahrnehmung, dass es nicht üblich ist.
Und das ist wirklich, das ist auch ein Punkt, der mir echt ein bisschen unangenehm ist.
Ja.
Wo ich aber viele kennengelernt habe. Ich spreche mit vielen Frauen, die landläufig als erfolgreich betitelt würden, werden. Und die sagen, ja, ich habe so gedacht, das auch gedacht. Ich habe das voll drin. Mittlerweile sehe ich und würde sogar sagen, Frauen sind die stärkeren, die besseren Führungskräfte und. Also da sind wir wieder in gewissen Themen drin. Ne? Aber ich bin total froh, dass es mittlerweile auch Studien gibt, die belegen, Firmen mit einem hohen Frauenanteil, mit hohen Diversitätsfaktor, mit einer hohen Diversität, so, sind erfolgreicher. Ja.
Und zwar deutlich. Genau. Vielleicht einfach als Einladung, was man sagen kann. Natürlich immer dieses, würdest du das auch den männlichen Kollegen sagen? Das ist fast schon ein bisschen abgelutscht, aber das ist so ein Standard. Wenn einen irgendwas triggert, kann man eigentlich fast immer spontan sagen, und, sagst du das auch zu Heinz? Aber was ich in dem Fall irgendwie spannend fände, wäre auch die Rückmeldung, ach, heißt das, du legst andere Maßstäbe an mich an, als an die Kollegen? Weil ich glaube, dass das bringt die Leute dann auch nochmal ins Nachdenken. Nee, eigentlich ist der Maßstab der kleine, aber die Wahrnehmung ist eine andere. Das könnte irgendwie spannend sein, so einem Kollegen dann mal sowas zu sagen. Oder auch das gut, wenn man sowas hört und gar nicht der Adressat ist, sowas einzuwerfen. Ach, Kollege XY, heißt das an Susi? Hast du einen anderen Maßstab angelegt als an Karl? Also einfach mal aussprechen. Dann passieren häufig lustige Dinge.
Oh, ja, es kann auch unlustig werden. Achtung.
Ja, bestimmt. Ne? Aber es sorgt dafür, dass die Leute nachdenken. Genau.
Absolut. Mhm. Und das ist wichtig. Aber je nachdem, in was für Situationen wir die Menschen dann auch erwischen, kann das auch zu einer massiven Abwehrreaktion führen. Aber auch damit können wir umgehen und können daran.
Fachbegriff daran Male wachsen. Fragility. Für alle, die das einmal nachgucken wollen, können wir bestimmt auch mal mehr darüber erzählen. So, wenn jemand also eine Abwehrreaktion zeigt, weil er sich denkt, ich habe doch keine unterschiedliche Wahrnehmung. Und so im tiefsten Kern getroffen ist, dann ist häufig die spontane Reaktion erstmal auszuteilen und in Angriff überzugehen. Nennt sich Male Fragility.
Ach, das wird wiederum der männlichen Seite zugeschrieben, weil ich meine, das können
Frauen ja auch. Ja, häufig ist das dann eben so bei Gender-Stereotypen, ne, dass Frauen Gender-Stereotypen aufzeigen. Und deswegen heißt das Ding dann Male Fragility. Gibt es aber auch White Fragility im Zusammenhang mit Rassismus. Okay. Ja, hast du noch so eine Triggerphrase, die du unbedingt einmal auseinandernehmen möchtest?
Also mich nervt es unfassbar, dass immer noch sehr weitläufig verbreitet ist, führen in Teilzeit ist nicht möglich, erfolgreich sein in Teilzeit ist nicht möglich, viel Geld verdienen in Teilzeit ist nicht möglich. Das finde ich nicht gut. Ich habe selber bewiesen, dass es auch anders geht. Ich kenne auch viele, die das beweisen, dass es auch anders geht. Es stört mich aber, dass es noch nicht die Mehrheit ist. Das wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ja, für mich war es möglich, es ist für alle möglich. Nee, ist es eben wirklich noch nicht, weil so viele Menschen glauben, führen in Teilzeit ist nicht ausreichend.
Ja, weil dieses Thema Zeit ist der Messgrad für Leistung eben auch durch unsere Arbeitszeiterfassung, durch unsere Wochenstunden, für die wir unterschiedliche Gehälter bekommen, ganz, ganz tief drin ist. Es ist auch nicht ganz leicht, da rauszukommen, weil Zeit einfach so leicht zu messen ist und Qualität und Output und Ergebnis viel schwieriger zu messen ist. Es ist viel individueller, muss ständig nachjustiert werden. Deswegen ist es natürlich auch einfach immer in diesen Zeit gleich Geld, Zeit gleich Erfolg, Zeit ist nötig, um zu führen, zu denken.
Ja.
Ja, ich glaube, da setzt langsam ein Umdenken ein und da irgendwie mal dagegen zu halten, so in die Richtung. Ja, aber in den 2 Minuten vor der Mittagspause hatte ich die Idee, die uns 2 Wochen Arbeit gespart hat. Also vielleicht für sich einfach mal so ein Beispiel parat zu haben, das, von dem man weiß, dass es im Kollegenkreis auch angesehen ist, wo man sehr viel Zeit eingespart hat mit einer Sache oder einer Aktion, die nur ganz wenig Zeit gekostet hat. Solche Beispiele einfach immer wieder so ins Bewusstsein zu rücken, glaube ich, kann sehr helfen, um dieses Dilemma, Zeit ist der vorherrschende Prädiktor für Qualität und Erfolg, das so ein bisschen loszuwerden. Aber es ist ein harter Weg. Es ist nicht so einfach.
Also vor allen Dingen braucht man dafür Erfolgsbewusstsein. Wirklich ganz klar auch mal zu wissen und daran zu glauben, ich mache das hier gut, ich bin erfolgreich damit. Ich bin zwar nur bis 2 Uhr da, aber die meisten sind dann einfach trotzdem verfügbar, worüber man diskutieren kann, ob das nötig ist oder nicht. Also wir glauben immer noch alle, das wäre nötig. Wir glauben auch immer noch alle, eine Führungskraft, die womöglich nicht immer gebraucht wird, ist ja dann obsolet. Auch solche Firmen habe ich auch mit Mamas gesprochen, die gesagt haben, ey, und dann hatte ich mein Team aufgestellt und super. Und dann wurde unsere Firma in unserer Firma rationalisiert und dann wurde gesagt, ey, also ein ganz offenes Gespräch, tut uns total leid, aber ich persönlich
finde, du warst ja in Elternzeit, da hat das auch geklappt.
Ja, zum Beispiel auch sowas. Genau, du warst ja weg. Ne? Und ohne dich hat es funktioniert, weil man vorher wirklich so stark war und das Team so aufgebaut hat, dass es funktioniert. Genau. Und wenn man dann denkt, dieser Mensch ist überflüssig, das halte ich also einfach für sehr gefährlich und für wenig wertschätzend. Solche Dinge werden sich dann auch wieder verändern. Ja, und das
da, ist wirklich da vielleicht noch ein Bild für all diejenigen, die dazu neigen, das zu denken. Ein gut geführtes Team ist im Grunde wie ein gut geführter Haushalt. Also das dreckige Geschirr sieht man, wenn es da ist und der Haushalt nicht gut geführt ist. Und ein schlecht geführtes Team, das äußert sich auch in Kündigungen, in Leuten, die sich beschweren. Aber wie bei einem gut geführten Haushalt sieht man auch ein gut geführtes Team nicht. Weil wenn das Geschirr nicht rumsteht, sieht alles total unauffällig aus, aber auch nicht positiv. Und ein gut geführtes Team, das eben da ist, motiviert ist, jeden Tag zur Arbeit kommt, nicht kündigt, 30% effektiver, weil gut motiviert, das ist auch nicht so sichtbar. Das Negative fällt mehr auf.
Also das Beispiel ist gut. Ich möchte allerdings dem schlecht geführten Haushalt, für den möchte ich in die Bresche springen. Insbesondere, wenn es hier, weil es ja hier auch um das Thema Vereinbarkeit geht und wir für Eltern sprechen, ein schlecht geführter Haushalt ist normal.
Ist normal, aber es ist sichtbar, darum ging es.
Genau, nein, den Teil absolut, absolut. das ist wirklich wieder nur, was ich anspreche, weil ich meinen Haushalt.
bei mir ist Chaos hoch 3, ne? Also ja, genau. Normal.
Also bitte nicht.
Ich weiß, wie mein Chaos funktioniert. Hörerin.
aber ich habe dich schon verstanden. Alles war mir einfach wichtig, das zu sagen. es darf das dreckige Geschirr visuell, physisch wirklich in diesem Beispiel darf sichtbar sein. Aber es wäre trotzdem auf der anderen Seite nicht so schön, wenn so viele Menschen unzufrieden, unglücklich sind, kündigen etc., wie das dreckige Geschirr rumsteht. Das ist sicherlich auf jeden Fall was, wo man dran muss, wo man merkt, da läuft was gewaltig schief. Und es sind nicht die faulen Menschen, die da alle kündigen, und weil die Menschen sind alle so blöd und die arbeiten heute alle nicht mehr richtig und überhaupt. Nee, also wenn das in einem Team, dann das meistens ein anderer.
Ja, zum Schluss finde ich es immer wertvoll, auch weil ich, genau wie du, ja so ein kleiner Lernjunkie bin, nochmal nach Empfehlungen zu fragen. Also, was hast du so an Büchern, Podcasts, Videos, Dingen, wo du was mitnimmst, wo du was lernst, was du uns und den Hörern heute einmal mitgeben kannst?
Also, ich eine Lieblingsbuchempfehlung. Den Namen des Buches finde ich nicht so gut. Das heißt, wie man Freunde gewinnt.
Dale Carnegie. Oh, ein Klassiker. Ja, empfehle ihn unbedingt.
Das Buch ist top.
Ja.
Und es liest sich nicht so komisch, wie der Titel sich anhört. Ja, also es geht gar nicht darum, irgendwen in Popo zu kriechen oder was auch immer. Aber es ist für mich, wenn du Menschen lernen willst zu verstehen, absoluter Klassiker. Also, das muss jeder gelesen haben. Genauso, Sorge dich nicht, lebe, wenn es einem mal nicht so gut geht. Wenn man merkt, man ist im Overthinking gefangen, man hat eine schwierige Zeit, Sorge dich nicht, lebe. Auch super Tipp, was Bücher angeht. Podcasts höre ich leider viel zu wenig, weil ich keine Fahrzeiten mehr habe. Früher 3/4 Stunde ein Weg, habe ich immer Podcasts gehört. Jetzt muss ich sagen, habe ich diese Leerlaufzeiten nicht mehr. Das ärgert mich immer sogar richtig. Aber während der Arbeit kann ich nicht so gut Podcasts hören. Das lenkt mich zu sehr ab tatsächlich. Deswegen, was ich aber auch total gerne hier, der Kathi Weber auf Instagram oder auch, die hat auch einen Podcast. Stichwort auch lila Liebe, Bedürfnis oder gewaltfreie Kommunikation mit Kathi. Voll geniale Ansätze. Auch
kann man
Ansätze,
echt was mitnehmen. Ganz praktische Erziehungstipps. Super. Höre ich auch immer rein. Erklärt. Oh, das Problem habe ich gerade. Ja, jetzt höre ich mir das an.
Voll. Also mega gut. Auch Dinge, wo man manchmal denkt, so, echt jetzt? Und dann erklärt sie es und du denkst dir so, oh, okay, ja, ist echt so, krass. Also das hat mir, und vor allem, wenn man sich das wirklich alles zugute führt, was sie da, dann hast du schon fast gefühlt eine GfK-Ausbildung gemacht.
Ja.
GfK auch, wirklich, ey, wenn da mal, da gibt es Wochenendseminare und, auch super wichtig, auch voll verkannt. Auch dort finde ich den Namen sehr unattraktiv, gewaltfreie Kommunikation. Schon. Ich gehe zu einem Seminar für gewaltfreie Kommunikation, dann denke ich mir so, habe ich am Anfang gedacht, ja, hoffentlich. Also, ich hoffe, du übst hier nicht Gewalt aus, weil ich das mit physischer Gewalt natürlich in Verbindung gebracht habe. Und da auch mal zu lernen, dass auch unsere Kommunikation Gewalt enthält. Und dann sagen viele so, oh, ja, jetzt übertreibt man nicht, ne? Nee, also unser aller Kommunikation enthält Gewalt. Und insbesondere die in der autoritären Erziehung, wenn wir Eltern sind, insbesondere wenn wir überhaupt nicht mehr in unserer Haut sind, wenn wir überhaupt nicht mehr bei uns sind, dann kommunizieren wir nicht mehr gewaltfrei. Und das ist so geil, sich darüber mal bewusst zu sein. Und deswegen auch da gerne mal, guckt es euch einfach mal an, lest mal ein Buch, einen Podcast oder geht zu einem Seminar, weil man es dann einfach auch noch viel besser versteht. Ansonsten, ich mag so Eat That Frog, die 1%-Methode, alles so Effizienz, Effektivitätsthemen. Ja, ja. Ne? Also mache das, wovor du am meisten zurückschreckst, als erstes. Ne? Die Aufgabe, wo du am meisten drumherum läufst, weil das fühlt sich einfach großartig, wenn du es gemacht hast. Mache ich trotzdem nicht immer, muss ich sagen. Ich bin schon so ein kleiner
Prokrastinator. Aber sich das vorzunehmen, hilft ja auch schon.
Genau. Und auch Bewusstsein da wieder, wirklich mal zu fühlen, oh, wie geht's mir denn jetzt, wo ich dachte, das dauert Stunden, das ist ganz schlimm. Buchhaltung, so ein Thema übrigens, ne, wenn du selbstständig bist. Also ich habe immer gedacht, so Buchhaltung, oh Gott, alleine das Wort, das löst in mir schon Gänsehaut aus. Und ich denke, Buchhaltung, es dauert bestimmt 3 Wochen, so eine Buchhaltung. Blödsinn. Mhm. Also tut's nicht. Und das Wort ist viel größer, als dahinter steckt einfach nur Rechnung vernünftig in ein System bringen, je nachdem, was man für eins hat, zu verbuchen, wofür es nötig war. Und so weiter. Und dann war es das auch schon. Das hört sich so gruselig an, ist es gar nicht. Ja, ansonsten, was noch für Tipps? Netzwerk ist, finde ich, super wichtig. Umfeld. Das Umfeld, guck dir die Menschen an, die dir am nächsten sind und die du dich mit ihnen fühlst. Dann wirst du wissen, ob du eher positive Energie im Leben zur Verfügung hast oder nicht. Ja, weil wenn du ein Umfeld hast, was dich runterzieht, nur meckert und oh, guck mal das Wetter und schon wieder Regen. Ey, das klar, das machen wir alle mal, ne? Aber es darf sich echt in Grenzen halten. Ansonsten kriegen wir schlechte Laune. Umfeld ist alles. Umfeld ist ganz, ganz viel. Was habe ich für Menschen um?
Sogar ein Prädiktor für Langlebigkeit übrigens, mal zu unterstreichen.
Ja. Und einen sehr kontroversen Tipp werde ich jetzt noch raushauen.
Ich bin gespannt.
Ich gucke keine Nachrichten. Ich lese keine Nachrichten. Wenn so etwas passiert, wie zum Beispiel jetzt in Amerika, der Hurricane Milton, dann merke ich, das lenkt meine Aufmerksamkeit auf sich, dann lese ich dazu auch mal was. Wahlen in Amerika lenkt meine Aufmerksamkeit auf sich, lese ich was. Klimaschutz, Klimawandel lenkt meine Aufmerksamkeit, lese ich was dazu. Aber ich lasse niemanden mehr von außen diktieren, was ich sehe. Was irgendwo in der Welt passiert ist, was alles schlimm ist. Das erzeugt bei uns Menschen ein Bild, das ist alles nur schlecht. Ja. Überall ist Krieg, überall geht es den Menschen schlecht, überall sind die Menschen böse zueinander, überall wendet sich irgendwas gegen uns. Faktisch ist das nicht richtig.
Zumindest die Darstellung, ne, die Anteile, das Negative im Vergleich zum Positiven.
Ja, aber es auch gibt die Idee, positive Nachrichten aufzunehmen, kommt ja auch. Genau, das ist viel zu langweilig, das guckt keiner.
Aber es gibt ein paar Podcasts und so ein paar Seiten, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Ist das also ein Tipp, eher mal auf so eine Seite zu gucken?
Ne? Wirklich, eher dahin zu gucken. Nur leider sind wir Menschen, da werden wir dann nicht so getriggert, das ist nicht so spannend, da wird nicht so viel Dopamin in uns ausgeschüttet. Aber das wirklich mutig sein, also ich führe da auch sehr kontroverse Diskussionen. Also es gibt auch Leute, die sagen, was, du bist ja, das geht nicht, du hast eine politische Verantwortung, du musst Nachrichten. Nein, also ich möchte behaupten, alles, was ich wirklich wissen muss, das kommt zu mir, weil irgendjemand drüber spricht. Und ansonsten, wenn ich mein eigenes Leben gestalte, wenn ich gebe für andere, da bin, wenn ich auch spende, wenn ich Gutes tue in dem System, in dem ich mich bewege und auch darüber hinaus, dann mache ich alles, was ich für diese Welt tun kann. Wenn ich aber jeden Tag Nachrichten gucke und denke, oh Gott, wie schlimm ist diese Welt, wird mein Potenzial, Gutes für sie zu tun, immer kleiner, weil ich immer depressiver werde, weil ich immer mehr denke, wofür mache ich das eigentlich? Ich habe doch, es verändert ja gar nichts. Es ist ja nur alles schlecht da draußen. Und da auch wirklich Achtung, ne? Wir denken manchmal, so schlimm ist es gar nicht. Doch, ist es. Gibt genug Studien dazu. Ist es. Also selektiere mal ganz bewusst, was du konsumierst. Ganz wichtig.
Eindeutig. Ja. Ja, und mein Tipp dazu vielleicht, die Themen, die einen interessieren, per Google Alert oder auf eine andere Art aktiv reinholen, um eben selbst zu steuern.
Ja, auch eine gute Idee.
Was du aufnimmst. Oder auch gezielt mal eine Zeitschrift zu abonnieren, die zum Beispiel mit der weiblichen Sicht aufs auf die Wirtschaft beschäftigt, wie die Drive, kann ich sehr empfehlen, die eben auch einfach mal so für eine ausgeglichene Darstellung mit positiv. Danke, Anna.
Ja, danke dir.
So viele Tipps, so viele Tipps. Ich nehme mir selbst noch was mit, also mindestens ein Buch kannte ich nicht, das notiere ich mir sofort und es wird natürlich auch alles so aufgeschrieben, dass die Hörer das gut nachvollziehen können. Dann euch, liebe Hörer, auch alles, alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal Work Life Rebels. Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.